Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute haben wir uns ein ganz delikates Thema ausgesucht. Es geht um Pädagogik, Luthertum, Deutschtum. Dazu haben wir zwei Vorträge rausgesucht, die sich mit diesem Komplex beschäftigen. Der erste ist von Magnus Klaue. Er spricht über Ornament und Verbrechen, der protestantische Ikonoklasmus und die Gegenaufklärung. Dies wird ungefähr die ersten 50 Minuten der Sendung ausmachen. Und in den verbleibenden 70 Minuten hören wir dann Christoph Zwie. Er spricht über Luthertum und Deutschtum.
Anfangen möchte ich mit dem Zusammenhang von Protestantismus, Atheismus und Pädagogik und mit den Papstkritikern. Die jüngsten Proteste aus Anlass des Papstbesuchs in Deutschland haben bestätigt, was die immer vorsichtiger werdenden Anhänger katholischer Orthodoxie aus eigener Erfahrung längst wissen. Die Überzeugung, wonach der Katholizismus anachronistisch und kaum reformfähig sei, ist hierzulande auch unter biederen Bürgern mehrheitsfähig. In ihr sind sich, mögen ihre Interessen noch so verschieden sein, ökumenische Protestanten, Ökopazifisten, Feministinnen, homosexuellen Verbände, linke und libertäre Gruppen mit dem Mob einig, dessen Vertretern gegenüber man sich lieber nicht zu einer auch nur partiellen Apologie von Katholizismus oder Papsttum hinreißen lassen sollte. Weil einem dann auch ordinäre CDU-Wähler handgreiflich vorwerfen, man verteidige einen Verein von Mafiabossen und Kinderschändern. So ist das mir selbst mal in einer Kneipe in Schöneberg passiert, wo ich mit meiner Freundin einer erklärtermaßen christdemokratischen, aber mit den Grünen sympathisierenden Polizeibeamtin begegnet bin, die uns, ohne dass wir sie darum gebeten hätten, eine halbe Stunde lang vorgeschwärmt hat, wie toll der Ramadan sei und dass das doch von einem bewundernswerten Willen zur Entsagung und zu Verzicht zeuge, Und als wir dann einige Anmerkungen zum Katholizismus anbrachten, der uns irgendwie in verschiedener Hinsicht in diesem Punkt sinnesfreundlicher erscheint, uns fast irgendwie mit ihrem Bier begossen hat und beschimpft hat und gesagt hat, mit diesen Typen, die solche Sauereien machen, wenn sie nichts zu tun haben. Also insbesondere im preußisch-protestantischen Norden können Diskussionen über den Katholizismus manchmal fast so gefährlich sein wie Diskussionen über Israel. Tatsächlich existieren Analogien, die allerdings weniger im Blick auf den Gegenstand des Vergleichs als im Blick auf die pathogene Disposition der Hassgemeinschaft aussagekräftig sind. Sowohl Israel wie der Vatikan werden als angemaßte Staatengebilde halluziniert, das eine künstlich, das andere anachronistisch, gegründet und getragen von sinistren Individuen, die über geheime Netzwerke und dubiose Geldquellen verfügen, eine Sprache sprechen, die kein vernünftiger Mensch versteht, sich auf andere Gesetze als die der multikulturellen Volksgemeinschaft berufen und mit störrischer Beharrlichkeit Widerworte geben, wenn die demokratische Mehrheit ihnen diktiert, wie sie sich zu verhalten haben. Dass aber diese Analogie nur eine scheinhafte ist, weil sie den Antijudaismus der katholischen Kirche ebenso unterschlägt, wie sie über den Wesenskern des modernen Antisemitismus hinwegtäuscht, der sich des Hasses auf eine Religion eben nur mehr allenfalls als Vorwand bedient, das ist umso symptomatischer für jene, die eben doch gemäß dieser schiefen Analogie denken und handeln. Was sie am Papst lächerlich machen, das Sprechen in einer toten Sprache, der Ornat, der zeremonielle Klimbim, das Skurrile, das doch von einer Freundlichkeit zeugt, die seine Verächter bei sich selbst zweifellos noch nie wahrgenommen haben, all das, was sie verhüllen, brauchen sie doch zugleich unbedingt als die letzten Ruinen, die vom Fortwesen einer vermeintlich verderblichen Macht zeugen, welche man in Wahrheit nicht einmal karikieren kann, weil sie ohnehin nur noch als Karikatur existiert. Also auch diese berechtigte Kritik an Homosexuellenfeindlichkeit, der Haltung gegenüber Schwangerschaftsabbruch und so weiter, hat man zumindest den Eindruck, wird oft gar nicht um der Sache willen geübt, sondern um Kritik am Katholizismus zu üben. Das scheint mir ein wesentlicher Unterschied zu sein. Dass die papstkritische Volksgemeinschaft dennoch keine religionskritische Bewegung, sondern nur einzelne Protestveranstaltungen zu organisieren vermochte, bezeugt nicht etwa die Übermacht, sondern die reale Bedeutungslosigkeit des Katholizismus, der längst dabei ist, der Zivilgesellschaft jene Zugeständnisse zu machen, die sie ihm als Bedingung für den Fortbestand seiner Institutionen abverlangt. Viele Elemente der katholischen Liturgie sind längst erodiert, die Sexualmoral steht auf dem Prüfstand, die Abschaffung des Zölibats wird ebenso offen zur Diskussion gestellt wie die Gleichberechtigung der Geschlechter bei der Anwartschaft auf kirchliche Ämter. Um angesichts dessen nicht in den berechtigten Verdacht zu geraten, sich als Vorhut von Veränderungen aufzuspielen, die ohnehin stattfinden, berufen sich die Papstkritiker auf einen Begriff, der über die besondere Kritik hinaus ihre selbstsichere Skepsis gegenüber Religion überhaupt zum Ausdruck bringen soll, und nennen sich Atheisten. Das Bekenntnis zum Atheismus, das im 19. Jahrhundert angesichts einer bürgerlichen Gesellschaft, für die das christliche Erbe nicht nur Verfassungsformel, sondern Bestandteil einer durchaus unangenehmen Lebenswirklichkeit war, noch einen häretischen Beiklang besaß, hat sich historisch gewandelt. Sich Atheist zu nennen, ist heute, da die christlichen Kirchen im Zeichen der Ökumene ihre Anhänger zumindest teilweise vom Zwang des besonderen Dogmas freistellen, höchstens in zweiter Linie eine Volte gegen die Religion, in erster Linie aber ein Bekenntnis zum Konformismus. Nicht, dass er die Gottgewolltheit menschlicher Ordnung anzweifelt, macht den zeitgenössischen Atheisten aus, sondern dass er sich in diese fügt, weil jenseits der schlechten Immanenz des Wirklichen nichts anderes denkbar sei. Deshalb fungieren als Gewährsleute des modernen Atheismus nicht Kant, Feuerbach, Marx oder Freud, sondern Dawkins und Hitchens, Schmidt-Salomon oder Michel Onfray, die der Religionskritik wenig, dem Positivismus und Behaviorismus aber umso mehr verdanken. Der Begriff praktischer Vernunft, auf den der moderne Atheismus sich beruft, stellt gegenüber dem Rationalitätsverständnis des frühen Positivismus bereits eine Verfallsform dar. Der Ahne der positivistischen Historiographie, Hippolyte Taine, hat die fortschrittsoptimistische Überzeugung von der Einheit von Vernunft und Empirie in der Einleitung seiner Geschichte der englischen Literatur programmatisch ausgesprochen. Zitat: Laster und Tugenden sind Produkte wie Vitriol und Zucker, die Religion, die Philosophie, die Dichtung, die Industrie und Technik, die Formen der Gesellschaft und der Familie sind schließlich nichts anderes als das Gepräge, das den Geschehnissen durch diese allgemeinen Ursachen gegeben worden ist. Trotz der schon hier erkennbaren Neigung, geistige Phänomene nicht etwa als geschichtliche zu begreifen, sondern sie auf ihre sozialen und natürlichen Ursachen zu reduzieren, sie nicht in ihrer Autonomie, sondern nur als Produkte wahrzunehmen, schließt diese Betrachtungsweise nicht aus, die Religionen als Formen der Gesellschaft auf ihren Wahrheitsgehalt zu befragen und an dem zu messen. Der moderne Atheismus dagegen nimmt die vermeintliche Unbegründbarkeit des Glaubens, also im Sinne einer logischen Unbegründbarkeit, und seine Unvereinbarkeit mit den Erfordernissen der Praxis als Beweis gegen ihn, ohne die Geschichtlichkeit der positivistischen und pragmatistischen Denkformen selbst zu reflektieren. Dass der Glaube eine ihm immanente Logik und Zweckhaftigkeit, eben eine Theologie, besitzen könnte, deren Reflexion über ihn selbst hinauswiese, erscheint aus dieser rein innerweltlichen Perspektive als unlogische und sinnlose Annahme. Und auf diese Unterscheidung zwischen Religion und Theologie muss man beharren, um überhaupt zu erkennen, dass die Theologie, in dem eben der Logos, also schon im Wort, sozusagen ihre Berufungs- und Argumentationsinstanz ist, natürlich nicht einfach nur Apologie von Religion ist, sondern im Grunde genommen der erste Schritt zu ihrer Kritik. Auffällig an dieser Kritik der Atheisten ist die Hemdsärmeligkeit, mit der Ideen, die zwar eine Geschichte, in dieser Geschichtlichkeit aber eben auch einen Wahrheitsgehalt besitzen, auf überprüfbare Tatsachen heruntergebracht werden. Das Problem der menschlichen Freiheit, das gerade die katholische Theologie keineswegs eskamotiert, sondern auf den Begriff zu bringen sucht, stellt sich dem modernen Atheismus dennoch gar nicht. Da seine Apologeten Freiheit ebenso wie Geist als ähnlich metaphysische, das heißt in ihrem Vokabular nutzlose Begriffe wie Glauben oder Gott erscheinen, wird die Freiheit von ihnen gemeinsam mit dem Glauben entsorgt, ohne dass der Widerspruch zwischen beidem, an dem jede Theologie sich entzündet, wahrgenommen wird. Daher ist es konsequent, dass unter den neuen Atheisten prominente Kritiker des philosophischen Willens- und Freiheitsbegriffs vertreten sind. Indessen nimmt die christliche Theologie spätestens seit Kierkegaards selbstquälerischem Protestantismus den Widerspruch zwischen ihren eigenen Begriffen und der empirischen Wirklichkeit, also genau jenen unpraktischen, zutiefst paradoxen Charakter des Glaubens, den die neuen Atheisten aus der Welt schaffen wollen, ebenso ernst, wie es die materialistische Religionskritik stets getan hat. Gerade Marx' von den neuen Atheisten zu Tode gerittenes Diktum, wonach die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik ist, meint ja nicht nur, dass die Religion die archaischste Schicht der Ideologiebildung sei, die vor jeder weiteren Kritik abgetragen werden müsse, sondern spricht aus, dass keine Kritik, die diesen Namen verdient, an der Religion vorbeikommt. So hat sich die Psychoanalyse ebenso wie die frühe kritische Theorie geradezu obsessiv mit Fragen der Religion beschäftigt, wie an Freuds Studien zu Moses und den Ursprüngen des Monotheismus, an Benjamins Verbindung von jüdischem Messianismus und historischem Materialismus oder an Horkheimers Interesse für den Katholizismus deutlich wird. Der neue Atheismus aber ist der Psychoanalyse und der kritischen Theorie nicht zufällig ebenso feindlich gesinnt wie der Theologie. Indem sie sich auf evolutionstheoretische und sozialdarwinistische Konzepte stützen oder unter dem Leitbegriff der praktischen Ethik die Denkformen des Positivismus und Pragmatismus erneuern, schreiben dessen Vordenker philosophische Traditionen fort, die von der kritischen Theorie ausdrücklich bekämpft wurden und die mit Kognitionspsychologie und Behaviorismus, aber nicht mit der psychoanalytischen Trieblehre vereinbar sind. Am greifbarsten wird dies an Michel Onfray, der in seiner jüngsten Studie Anti-Freud Sigmund Freud als Urvater einer Privatmythologie und Zitat als Religionsgründer diffamiert. Was bei ihm nichts Neues ist, also er hatte auch schon Marx und eigentlich alle möglichen Philosophen als Gründer von Religionen bezeichnet. Das ist so die Grundthese, die er immer variiert, dass jeder Philosoph schon durch den Allgemeinheitsanspruch, den er anmeldet, irgendwie eine Religion propagiere. Negativ bezeugt dieses Ressentiment gegenüber der psychoanalytischen und materialistischen Religionskritik, worin diese sich mit der Theologie einig wissen, in ihrem Beharren auf einem unteilbaren Begriff von Wahrheit, den die Theologie als positiv gegeben zu begründen sucht und den die Religionskritik als allererst Einzulösendes begreift. Der neue Atheismus aber kennt keine Wahrheit, die über die Immanenz des bloß Menschlichen hinausgeht und reduziert den Menschen tendenziell auf dessen empirische Erscheinungsform, seine Sozialfassade. Allein in diesem Sinne bezeichnen sich seine Anhänger als Humanisten. Der Begriff des Menschen erscheint ihnen nicht, wie dem Humanismus der Aufklärung, als erst Einzulösendes, sondern als in seinem empirischen Exemplaren, und das sind Menschen heute ja zunehmend tatsächlich, unmittelbar Gegebenes. Also diese Verfallsgeschichte des Begriffs des Humanismus müsste man in gesondertem Zusammenhang mal nachzuzeichnen versuchen. Gerade im Gegensatz zum, wie gesagt, aufklärerischen Begriff des Humanismus, wie er im 18. Jahrhundert entwickelt wurde, denke ich, fängt das schon mit Schiller an und setzt sich dann also zunehmend fort so in diesen teilweise neuchristlichen Kontexten und so, wo Leute sich ständig als Humanisten bezeichnen, mittlerweile nicht. Es gibt aber auch einen sozialistischen Humanismus oder einen existenzialistischen Humanismus, und gegenüber dieser Verballhornung des Begriffs des Humanismus, der eigentlich einen Begriff aufspreizt, an dessen Einlösung überhaupt gar nicht mehr gearbeitet wird, zumindest gegenüber dieser Ideologisierung von Humanismus kann man schon, finde ich, die Selbsttitulierung als Anti-Humanisten, die frühen Strukturalisten ja schon für sich in Anspruch genommen haben, in gewisser Weise nachvollziehen. Obwohl dagegen dann natürlich aus anderer Perspektive auch wieder viel zu sagen wäre. Eben in dieser Reduktion des Menschen auf seine ärmliche, verkümmerte Empirie, die keinem einzigen Klügeres zutraut und Besseres wünscht, als bereits gegeben ist, ähnelt der neue Atheismus dem Protestantismus, der substanziell kaum etwas anderes ist als ein ethisch aufgeputzter Atheismus, ein Atheismus mit schlechtem Gewissen gleichsam, der zu radikalem Zweifel ebenso unfähig ist wie zu bestimmter Negation und sich daher für eine glaubensgestützte Skepsis entschieden hat, die zu nichts und niemandem steht, sich zu nichts bekennt, sich aber auch von nichts als falsch Erkanntem lossagt, sondern taktische Äquidistanz zu allem hält. Man müsste mal überlegen, inwiefern nicht zumindest diese Haltung, also diese sehr moderne Form von Relativismus, die da ins Spiel kommt, eigentlich sich verlängert bis hin so in Kontexte der postmodernen, poststrukturalistischen Theorieproduktion, obwohl die natürlich nicht mehr in einem wirklich ideologischen Sinn als protestantisch bezeichnet werden können. Diese protestantische Variante der Toleranz ist vermittelt über nur noch dem Namen nach katholische Sozialkunde Pfarrer wie Norbert Blüm sowie über das neue grüne Bürgertum mittlerweile zum zivilgesellschaftlichen Erfolgsmodell avanciert, dessen prototypischer Repräsentant der Schlichter ist, der Moderator oder auch Mediator, der wahlweise als netter Opa, cooler Kumpel oder flotte Klatschbase jeden Konflikt so lange in Grund und Boden vermittelt, bis die beteiligten Parteien sich aus purer Frustration auf den schlechtesten gemeinsamen Nenner einigen. Dass Vermittlung nur durch die Widersprüche hindurch möglich ist, diese also voran und auf die Spitze getrieben werden müssen, ist dem zivilgesellschaftlichen Modell von Vermittlung, das auch dem ökumenischen Dialog zugrunde liegt, dem sich zu verweigern, dem Katholizismus inzwischen leider meistens zu Unrecht vorgeworfen wird, von vornherein anathema. Das betrifft nicht nur sozusagen konfessionelle Protestanten, sondern als Denkform ist das eben auch die Grundlage des berühmten von Martin Buber erfundenen oder politisierten deutsch-jüdischen Dialogs, der auch so begriffen wird als eine eigentlich leere Vermittlung von historisch und faktisch eklatant, also erkennbarermaßen unversöhnbaren Widersprüchen. Doch wo Widersprüche eben nicht vermittelt, sondern moderiert oder dialogisch befriedet werden, ist der Sache wie dem Wort nach der Friedhof nicht weit. Klingt in der Schlichtung onomatopoetisch ebenso das Hackebeil des Schlechters wie die Schlichtheit jener Gemüter nach, die sich seiner zu Luthers Zeiten zwecks reformatorischer Massaker bedienten, so ist die Tendenz, sich in praktischer Gewaltbahn zu brechen, dem undialektischen Verständnis von Vermittlung von Beginn an immanent. Wo die bedingungslose Verinnerlichung des gesellschaftlichen Zwangszusammenhangs nicht gelingen will, die der Protestantismus gegen die Äußerlichkeit und Ritualgebundenheit des Katholizismus einfordert und als Vergeistigung von dessen mystischen Resten, als Hinwendung vom Bild zum Wort und vom störenden Prunk zur Sache selbst bewirkt, da wird sie, diese Verinnerlichung, den Individuen gegebenenfalls umso unvermittelter eingeprügelt. Um diese Drohung ständig wachzuhalten, zugleich aber humanere Techniken der Internalisierung zu entwickeln, die sie in der Praxis unnötig machen, hat sich der Protestantismus seit Luther geradezu obsessiv mit Fragen der Pädagogik beschäftigt. Standen schon hinter Luthers Bibelverdeutschung und seiner Zwangsbeseelung der einfachen Leute letztlich weniger theologische als volkspädagogische Erwägungen, waren fast alle bedeutenden protestantischen Theologen seither stets auch Pädagogen. Also diese Rede von der Verdeutschung, die dann auch in der Diskussion um die Bibelverdeutschung von Martin Buber und Rosenzweig gegen die Benjamin und Krakauer sehr stark polemisiert haben, wieder aufkommt, dieser Begriff, ne, ist eigentlich ein sehr deutlicher Ausdruck dessen, was tatsächlich Übersetzung im Deutschen in der Regel nicht nur in Bezug auf Theologie bedeutet. Man muss sich das nur mal anhand von Filmen oder so anschauen, die werden wirklich im Wortsinne verdeutscht, also so deutsch gemacht, dass aller Sinngehalt sozusagen vernichtet wird dadurch. Und das finde ich interessant, dass sich dieser Begriff für eine Übersetzung auch gerade in Bezug auf die Bibel so lange gehalten hat. Evident wird diese Komplizenschaft zwischen Protestantismus und Pädagogik an Friedrich Schleiermacher, dem neben dem in jeder Hinsicht atypischen Kierkegaard vielleicht authentischsten protestantischen Theologen, der die Begründung der Philologie als Wort- und Textwissenschaft und die Begründung der Pädagogik als Technik zur Verinnerlichung des Wortes mit gleicher Vehemenz betrieben hat. Also Schleiermacher ist ja sozusagen der Begründer der Hermeneutik, im Grunde auch der literaturwissenschaftlichen Hermeneutik, zumindest von der Methodologie her, obwohl die Hermeneutik bei ihm tatsächlich im Grunde noch als eine theologische Disziplin gedacht ist. Und man müsste sich das mal im Einzelnen genauer anschauen, ob man nicht zum Beispiel auch diese wirklich auffällig zahlreichen Konversionen von Romantikern zum Katholizismus. Und die romantische Philosophie ist ja in gewisser Weise, deren Exponenten sind ja die Begründer der Philologie auch. Also inwiefern diese Tendenz zum Katholizismus sozusagen nicht einfach nur so ein reaktionärer Impuls ist, der sicherlich bei der Spätromantik eine Rolle spielt, sondern auch zu tun hat mit der Abwehr von einem bestimmten protestantischen Modell der Textexegese. Angesichts des pädagogischen Grundimpulses des Protestantismus mag es etwas verständlicher werden, dass in der Debatte um Kindesmissbrauch in verschiedenen weltanschaulich gebundenen Erziehungseinrichtungen die protestantischen und reformpädagogischen Schulen viel besser wegkamen als die katholischen. Misstraut man Katholiken doch schon allein deshalb, weil ihnen, die sie vor allem auf Einhaltung der Gesetze und Vorschriften und nicht auf die Seele der jungen Menschenkinder zielen, naturgemäß der pädagogische Eros abgeht. Ein weiteres Sprachverbrechen, das die mit ihm bezeichnete Gewalt durchaus angemessen artikuliert, nicht? Also diese Rede vom pädagogischen Eros, der auch von den Reformpädagogen immer im Mund geführt wird, ist ja also tatsächlich ziemlich abstoßend, weil es so offensichtlich ist, dass da zwei Begriffe, die überhaupt nicht zusammenpassen wollen, sozusagen harmonistisch, menschenfreundelnd aneinander gekleistert werden. Also man sieht bei diesem Wort schon Hartmut von Hentig irgendwie vor sich, oder diese einschlägigen Leute. Gerade aber weil die Katholiken jeden Menschen qua Menschsein als sündig ansehen, übrigens eine der schönsten Auszeichnungen, die dem Menschen je verliehen wurden, bezeichnet sie doch die Fähigkeit des Menschen zu Selbstüberschreitung, zu Lust, Genuss und Glück, kennen Katholiken auch die Vergebung, an deren Stelle im Protestantismus die lebenslange Erziehung tritt, welche die Sünden nicht vergibt, sondern über sie Buch führt. Die unsagbaren Wunden, die diese Erziehung in den ihr unterworfenen Menschen hinterlassen hat, werden zu Bild und Erfahrung, das als Hinweis für die, die es noch nicht kennen, in Michael Haneckes großartigem Film Das Weiße Band, der ohne den Konnex zwischen Protestantismus und Nationalsozialismus mit einem Wort zu erwähnen, die Qualen der protestantisch geprägten Kindheit als Teil der Vorgeschichte des Nationalsozialismus erzählt. Also in diesem Film, der auch so ein bisschen an so Science-Fiction-Filme der 50er, 60er Jahre erinnert, wo irgendwie böse Kinder eine Rolle spielen, wird in einem auch ikonografisch sehr protestantischen Stil, also das erinnert alles sehr stark an die Filme von Ingmar Bergman in dieser schmucklosen, kargen Machart, Großaufnahmen von Gesichtern und so, weitgehend ohne Musik, eben die Geschichte eines Dorfes in Norddeutschland kurz vorm Ausbruch des Ersten Weltkriegs erzählt, wo sich merkwürdige Gewalttaten gegen unterschiedlichste Leute häufen, gegen einen behinderten Jungen in dem Dorf, gegen die Kinder des Gutsherrn, für den diese Leute da arbeiten. Und es stellt sich am Ende dann relativ deutlich heraus, dass eine Gruppe von Kindern, die immer zusammen ist, offensichtlich irgendwie dafür verantwortlich ist. Es wird aber nicht aufgeklärt, nicht aufgelöst und der Film endet mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er wird aber erzählt, rückblickend von der schon als Altmännerstimme erkennbaren Stimme des Lehrers, der in diesem Film noch ein junger Mann ist, einzig und allein die Erzählerposition verweist sozusagen auf das Dritte Reich, das offenbar schon hinter dem liegt, der da erzählt, aber es selber kommt nicht vor. Und dieser Erzählerfigur ist eben selbst als Lehrer in diesem Film präsent, und dadurch, dass zwei Männer, eben dieser Lehrer und gewissermaßen sein Gegenspieler, ein protestantischer Pfarrer aus diesem Dorf, wichtige Rollen in dem Film spielen, wird diese Allianz von Theologie und Pädagogik sozusagen in dem Film auch thematisch. Aber dieser Lehrer, der so ein bisschen so eine Detektivfunktion in diesem Film hat und diese Untaten scheinbar aufdeckt, ist trotzdem keine Identifikationsfigur, sondern verhält sich, wenn man sich das genauer anschaut, sehr merkwürdig, weil er überhaupt nicht eingreift und, wie er dann selber erzählt, in dem Moment, als der Krieg ausbricht, verschwindet auch der Lehrer einfach, also er macht sich einfach davon, er gibt am Ende im Grunde zu, dass ihn das alles nicht mehr interessiert hat, dass er keine Verantwortung tragen wollte. Es gibt in dem Film im Grunde keine Identifikationsfigur, und es gibt auch nichts, was über diesen sozusagen schlechten Immanenzzusammenhang, der da geschildert wird, hinausweist, außer zwei Figuren, und zwar alles Kinder, und zwar Kinder, die nicht in der Gruppe sind, sondern immer nur allein auftauchen. Also ich finde, dass dieser Zusammenhang zwischen Hass auf Genuss, auf erfüllte Innerweltlichkeit und so und Protestantismus und auch eben der Vorgeschichte des Nationalsozialismus in dem Film wirklich sehr gut gezeigt wird und eben in der Bildsprache, die selbst sehr zurückgenommen ist. Und das führt schon zu der Frage nach dem Zusammenhang von Bild und Wort im Protestantismus und Katholizismus. Vielleicht anfangs eben in Bezug auf diesen Film. Finde ich es interessant, oder dass, ich weiß nicht, inwiefern man die These durchhalten könnte, aber es scheint mir zumindest irgendwie was dran zu sein, dass tatsächlich die Kunstrichtungen, in denen im irgendwie authentischen Sinn, also nicht nur im Sinne von Ideologie, sondern wirklich im Sinne der Formgebung, der Protestantismus große Werke hervorgebracht hat, eben nicht die Literatur, sondern die Musik und dann auch der Film sind, ne? Also eben gerade nicht Wortkünste. Also Künste, wo sozusagen nicht die Vermittlung, die Entäußerung, der Ausdruck über das Wort stattfindet, sondern über etwas anderes in einer Sphäre, die dem Protestantismus eigentlich erstmal dieser Worthörigkeit, wenn man das so nennen will, des Protestantismus irgendwie eher fremd zu sein scheint. Also in der Musik, dazu kann ich nicht viel sagen, aber das ist ja offensichtlich durch bei Bach, ne, oder so, dass da sozusagen der Protestantismus in der ganzen ästhetischen Konstitution eine wichtige Rolle spielt. Aber eben auch im Film, in einer bestimmten Tradition, eben für die vor allem so die späteren Filme von Ingmar Bergman sehr prototypisch sind, der selbst, der unendlich unsinniges Zeug von sich gegeben hat und so auf der ideologischen Ebene also sehr fragwürdig ist, dessen Filme aber zumindest ab einem gewissen Punkt, also besonders interessant ist in dem Zusammenhang dieser Film Das Schweigen, an denen sich zeigen lassen könnte, wie das strenge Einhalten der protestantischen Bildaskese, diese Reduktion von Ornamenten, auch die Reduktion von sprachlichem Ausdruck zugunsten ja, also so ein, so eine Tendenz zum Monologischen oder Verstummen, der Verzicht auf Außenaufnahmen und was da alles eine Rolle spielt, diese Großaufnahmen von Gesichtern sind ja dafür auch sehr prototypisch. Also wie das gerade das strenge Einhalten eigentlich dieses Dogmas irgendwie eine Bildsprache hervorbringt, die weit darüber hinausweist und tatsächlich sowas wie gesellschaftliche Negativität auf eine sehr abstrakte und gerade deswegen vielleicht sehr treffende Weise zum Ausdruck bringt. Trotzdem gibt es in der Literatur oder überhaupt in der Kunst keinen prominenten protestantischen Verführer. Und genauso könnte man sagen, dass das Verhältnis überhaupt zur Sphäre des Ästhetischen im Protestantismus sehr gebrochen ist, im Gegensatz zum Katholizismus, wo einem in allen verschiedenen Kunstrichtungen, also bis hin in wirklich blasphemische Formen bei Baudelaire und in der ganzen Tradition des Symbolismus, gleich sehr viel einfällt, wo man nachweisen kann, dass das ohne die Symbolsprache und Ikonografie des Katholizismus undenkbar wäre. Und das hat eben, denke ich, damit zu tun, dass der Protestantismus, anders als das oft von Leuten so unterstellt wird, die These eben verteidigen wollen, dass der Protestantismus sozusagen ein Rationalismus ist und im Sinne von einer Rationalisierung und Vergeistigung gegenüber dem Katholizismus einen Fortschritt bedeutet, dass der Protestantismus in Wahrheit eben eigentlich überhaupt nicht sich des Bildes enthält, wie es der Begriff des Bilderverbots nahelegt, sondern eigentlich eher das Bild verachtet. Das kann man auch daran sehen, dass es ja keineswegs einen Verzicht auf bildliche Darstellung gibt, sondern vor allem, wenn man sich so volksprotestantische Kinderbibeln und Kinderbücher anguckt, auch so aus der früheren Zeit, zum Beispiel auch Else Lasker Schüler, mit der ich mich beschäftigt hat, die in einem protestantischen Teil von Westfalen aufgewachsen ist, kannte nachweislich diese kolorierten Kinderbücher und so. Das ist eigentlich ein Umgang mit Bildlichkeit, der also im besten Fall euphemistisch naiv genannt werden kann, wenn nicht gar schwachsinnig oder infantil, jedenfalls fantasielos. Aber es ist eben gar kein Entsagen, kein Verzicht auf das Bild, sondern eigentlich ein vorkünstlerischer Umgang mit dem Bild, der mit dem Bild irgendwie eigentlich umgeht wie mit dem Wort oder sozusagen den qualitativen Unterschied von beidem gar nicht registriert und wo die bildliche Darstellung tendenziell so auf kindliche Nachahmung regrediert. Gerade das, dass dort, wo der Protestantismus Bilder auch in der Darstellung biblischer Szenen und so weiter präsentiert, dass das eben vorästhetisch bleibt, scheint mir schon ein Indiz zu sein, dass es da eigentlich eher um eine Verachtung oder Ignoranz gegenüber Ikonografie in einem emphatischen Sinn geht, als um ein Bilderverbot. Während das jüdische Bilderverbot, und deswegen ist das ja für die ganze frühe kritische Theorie so wichtig, eben ja nicht einfach nur verbietet, sich ein Bild zu machen, sondern sozusagen in dem Verbot die Wahrheit auch festhält. Also sozusagen das Verbot ist auch ein negatives Festhalten und Beharren auf der Wahrheit und nicht irgendwie dessen Preisgabe oder einfach ein Schweigegebot oder so. Und dieses Moment, also wenn man das so nennen will, der bestimmten Negation oder das Festhalten im Negativen, dass das jüdische Bilderverbot hat und dass eben im Judentum dann auch eine ganz andere Form von Textproduktion nach sich zieht, gibt es im Protestantismus nicht. Sondern im Protestantismus ist dann auch die Vorstellung vom Wort im Grunde genommen schlecht rationalistisch, dass es da eigentlich nicht darum geht, zum Beispiel den Symbolgehalt oder den metaphorischen Gehalt von Sprache dann eben auf der Grundlage des Bilderverbots irgendwie fruchtbar zu machen, sondern dass es um rationalistisches Verständnis von Sprache geht, was eben diese Dialektik oder die Widersprüchlichkeit und damit eben auch Verbundenheit von Bild und Wort, die ja sogar in der Dialektik der Aufklärung in einem ganzen Kapitel entfaltet wird, überhaupt nicht kennt. Und dem wiederum steht im Katholizismus, scheint mir, also zumindest in dem, was ikonografisch wirklich der Katholizismus hervorgebracht wird, das eher so zu sein, dass diese überbordene Bilderfülle und die Tendenz zum Ornament, also zur Zierde, zum nutzlosen Zierat, zur Beigabe, die vom Protestantismus dann ja sozusagen soziologistisch als Ausdruck von Verschwendung, Sucht und Prunk und so diffamiert wurde, dass gerade in dieser Tendenz zum ornamentalen Bild eben auch wiederum eine Art von Bilderverbot steckt. Insofern eben sozusagen im Wuchern der Bilder, also in diesem gewissermaßen barocken Element des Katholizismus, eben ja auch etwas verdeckt wird, also indem nicht einfach nur Bilder als Darstellungen sind, sondern es von vornherein eine Tendenz zum Ästhetizismus, zum Ornament gibt, artikuliert die Bildersprache immer auch schon, dass das, was das Bild darstellt, eben nicht in der Abbildung steckt, sondern im Überschuss. Das scheint mir tatsächlich auch sozusagen die Dialektik von Begriff und Bild und sowas wie die Undarstellbarkeit der Wahrheit, die da anvisiert wird, schon zu reflektieren. Also das nur kurz, um zu umreißen, wie diese verschiedenen Konfessionen sich zu dieser Problematik der Abbildung meiner Ansicht nach verhalten.
So, wir haben uns noch nie so richtig auf diese sogenannte deutsche Misere gestürzt. Ja. Anlässe sind die verschiedensten. Einmal, an der Luft liegt jetzt die Pastoren, die zunächst mal die Montagsdemonstrationen ziemlich rhetorisch eingedeckt hatten, um es höflich auszudrücken. Mir haben Leute erzählt, die da immer noch hingehen, dass sie längst die Pfaffen dort verjagt haben. Ich weiß nicht, wie das wirklich ist, weil ich da noch nie war. Auch nicht hinzieht. Und sonstige Beschäftigung mit der sogenannten deutschen Misere oder dem Komplex Deutschland im weitesten Sinne oder mit dieser spektakulär dualistischen Form, bist du antideutsch oder bist du anti-antideutsch und so, da haben wir uns sozusagen eher höflich rausgehalten und haben versucht, andere Wege zur Beantwortung dieser aktuellen Zuspitzungen zu finden. Zum ersten Mal jetzt versuchen wir uns dem zu stellen. Ein Anlass war eigentlich ein läppischer Anlass, dass dieser blöde Luther-Film da durch die Erstaufführungskinos lief. Und dieser ziemlich kindischen Stellungsweise von Geschichte und gleichzeitig aber auch eben, sagen wir mal, was für mich mehr so ein Anlass war, da jetzt näher hinzugucken, was heißt Protestantismus in Deutschland, war etwa dieses Geplänkel zwischen dem Pastor, ich will jetzt keine Namen nennen, zwischen diesem einen Pastor, wo schon die halbe Restantifa oder was weiß ich, Autonomen den auf dem Schoß saßen, dass der also in der Katharinenkirche nichts Besseres zu tun hatte, als jetzt fast schon die Waffen der Intifada zu segnen und solche Auseinandersetzungen, wo man es mit handfestem linkem deutschen Protestantismus zu tun hat. Und das sind so verschiedene Problemzugänge gewesen, die uns bewogen haben, uns mal daran zu wagen. Angekündigt war also als Problemkomplex die Verbindung von Deutschtum und Luthertum und als Topoi quasi, also Anhaltspunkte, um sich da so ein Gesamtbild zu erarbeiten, gedächtnismäßig bestimmte immer wiederkehrende Schauplätze dieser Problemlage zu vergegenwärtigen, also als jeweiligen Topos, haben wir dann die Knechtseligkeit. Das sind jetzt alles auch Klischees zum Teil, die man näher untersuchen muss. Die berühmte oder berüchtigte deutsche Knechtseligkeit, Servilität, Bedientenhaftigkeit und wie vor allem in der Linken und dem historischen Materialismus die Bezeichnungen dafür lauten, dem nachzugehen, wie wurzelt das im Luthertum, im Protestantismus à la Luther, auch im Unterschied zu den anderen Ausfächerungen des Protestantismus, Calvinismus, Zwinglianertum und natürlich im Kontrast zum Katholizismus. Das wollen wir versuchen, als Fragestellung, Problemaufriss auf den Tisch zu bringen. Wie das auch mentalitätshistorische, auch ein fragwürdiger Begriff, mit Psychohistorie, also von der Kindheit her, wie da Geschichte entsteht, sich sedimentiert und weiter generiert und eben im Wesentlichen auch der psychoanalytischen beziehungsweise als analytische Sozialpsychologie die gefassten Herangehensweise von dem jungen Mann Luther, um den Erikson Buchklassikertitel zu erwähnen, der junge Mann Luther, ungefähr 1956, 58, nachdem Erik Erikson, ein Klassiker der Psychoanalyse, eher bürgerlich, eher nicht so links in den USA, der hatte schon 1942, hatte der schon ein Essay über der junge Mann Hitler vorgelegt und hat versucht, dann hat sozusagen eröffnet, eine lange Reihe der Hitler-Biografien, um zu erklären, wie konnte es dazu kommen, wie konnte es zu der Katastrophe, zur Shoah kommen, wie konnte es zu dieser deutschen Misere, die gipfelte in der Hitlerei, kommen, ja, in den Leuten selber, aus den Leuten selber heraus, was ungeheure Vermittlungsprobleme bedeutet, sowohl für das, was man vielleicht als historische Materialisten im Sinne von Marx und Walter Benjamin bezeichnen kann, also nicht in dem ML-Sinne des Histomat, oder im Adornoschen Sinne auch die Vermittlung von negativer Theologie, von negativer Dialektik, von Metaphysik als zu Rettende im Augenblick ihres Sturzes, wie Adorno sagt, aber eben materialistisch-historisch geerdet allemal. Das ist ja auch der Adornosche Ansatz, wo er sich dann darum, wie der einzulösen sei, streitet mit Benjamin und vielen anderen. Also auf dieser Linie spielt die psychische Seite eine solche Rolle, dass es außerordentlich schwierig ist, sie mit den gesellschaftlichen Erscheinungen, den ökonomischen insbesondere letztinstanzlich, als treibenden Kräften zu vermitteln, sodass auch erklärt werden kann, wie das ideelle Moment und das psychische, psychomentale Moment der Totalität einer Gesellschaft immer als offene, ungerichtete oder nicht deterministisch gerichtete, nach vielen Möglichkeiten sich bewegende Gesellschaftssozialität, wo dann das auch zum übergreifenden Moment werden kann und geworden ist. Wie ist das zu erklären? Dazu eines der besseren Werke des Marxismus des letzten Jahrhunderts von Leo Kofler, ein kaum noch leider genutztes Buch, wo er beispielsweise die Problemlage so darstellt. Das ist jetzt von der geschichtstheoretischen und methodologischen Seite her formuliert, und das hat er auch schon kurz bevor er aus der DDR verschwinden musste und dann im Westen seine Versuche, die deutsche Misere zu erklären, fortgesetzt hat. Als historischer Materialist, als Außenseiter, hat Leo Kofler geschrieben, in einer Darstellung der Gemengelage, die zu der Eigentümlichkeit der lutherschen Reformation auch ideell eingeht, wie die letzten Endes auch die deutsche ökonomische Entwicklung, politische Entwicklung bestimmt. Bei diesem Problem, da hat er also eigentlich mehr an Schwierigkeiten aufgerissen, als dass er so mit Containerbegriffen, wie dass der historische Materialismus à la Historiomatik, also der Begriff vom Volk wird sehr oft bemüht, vom historischen Materialismus. Und das ist so ein Containerbegriff, über den auch noch zu sprechen sein wird, weil die ganze Entität oder die Kategorie von Volk ja nicht, wie wir sie heute nur noch kennen, als völkisch konnotiert oder auch als völkisch nur noch denotiert genommen werden kann, sondern ursprünglich ja eine der diffusen Masse einer noch nicht zu dem, was man dann Nation nannte, also einer Produktionsöffentlichkeit, einer bürgerlich zusammengefassten, aus vielen Komponenten bestehenden historischen Ware, Geld, Kapitalformation geworden ist, sondern wurde es eben noch erst in historischen Kämpfen, in historischen Kämpfen, wie vor allem seit mit der Renaissance und ideell mit dem Humanismus, so eine Produktionsöffentlichkeit, die sich dann als Nation wahrnimmt, als Nation bezeichnet und auch von den Leuten, sage ich mal so, von den Bauern etwa auch, zunehmend als Nation, auch gerade durch Luther selber als Nation bezeichnet worden ist, durchaus nicht völkisch, sondern als eine Kampfkategorie, würde ich mal sagen, in Klassenkämpfen aufgemacht worden war. Marx spricht dann von Volk nicht oft, aber wenn, dann immer eigentlich nur von der Volksmasse und setzt sie dann klassenanalytisch bestimmten anderen Klassen entgegen. Also es wird immer analytisch benutzt und nicht als Containerbegriff, der dann sofort sich völkisch auflädt. Wir kennen die Kategorie Volk heute nur noch völkisch aufgeladen eigentlich, beziehungsweise als eine sehr problematische Kategorie, wo sie beansprucht, nicht völkisch zu sein. Und das wurde auch sehr lange noch mitgeschleppt. Deswegen bitte ich darum, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Auszüge kommen, jetzt etwa von Kofler, wo der von Volk spricht oder von Volksbewegung, jetzt nicht überempfindlich den heutigen Saubegriff von Volk sofort ranzutragen, sondern mit gewisser historischen Sensibilität zu verstehen, dass es damals noch nicht als Containerbegriff von ihm geführt worden ist. Aber gerade damit begann auch diese Problematik der Deutungen und auch die Wege des Abrutschens in eine Überhöhung von Bewegungen und ihren Formen ganz unten, die dann auch stark antisemitische, antijüdische zunächst mal Richtungen und Ausschläge zeitigten. Also das steckt nicht im Volksbegriff als solchen, sondern der wurde dann dadurch auch geprägt. Das Problem, was ich jetzt eigentlich nur aus Koflers Munde nochmal auf den Tisch legen wollte, ist, dass er gerade den Histomat-Deutern der deutschen Protestantismus oder der Reformation entgegenhält, dass eigentlich in der Deutung, in der historisch-materialistischen Deutung von der deutschen Reformation in dieser deutschen Misere eigentlich immer nur gesündigt worden ist. Das ist seine These. Und Sekunde bitte. Er schreibt, er setzt an, etwa an der klassischen Studie 1936 von Horkheimer und vielen anderen, also von der kritischen Theorie als Institut für Sozialforschung in den USA exiliert schon, wo sie diese Studien über Autorität und Familie erstellt haben. Da schreibt Kofler mit Berufung auf Horkheimer und die von diesem herausgegebenen Studien über Autorität und Familie äußert sich zum Beispiel in dieser Studie auch Herbert Marcuse dazu treffend. Da zitiert er Marcuse: Schon seit der deutschen Reformation hatten sich die Massen an die Tatsache gewöhnt, für sie Freiheit ein sozusagen innerer Wert war, also keine äußere materielle Macht oder kein Dispositiv, sondern ein innerer Wert, ein sogenannter, vereinbar mit jeder Form der Knechtschaft. Das gebührende Gehorsam gegenüber der bestehenden Autorität eine Voraussetzung für ewiges Seelenheil war. Ein langer Prozess der Erziehung zur Disziplin hatte in Deutschland die Forderungen nach Freiheit und Vernunft verinnerlicht. Luther begründete die christliche Freiheit als einen unabhängig von jeglichen äußeren Bedingungen zu verwirklichenden inneren Wert. Der Mensch lernte es in sich, nicht in der Außenwelt, die Verwirklichung seines Lebens zu suchen. Soweit zitiert der Leo Kofler den Herbert Marcuse und fährt dann fort, mit dem Marx-Hinweis lapidar bemerkt Marx in seinen Frühschriften: Luther versetzt den Pfaffen in das Herz des Menschen. Und das ist eben des Menschen in Deutschland, in der entstehenden Produktionsöffentlichkeit, wie das Nathan Kluge nennt, Deutschland, oder der Fantasie Deutschland. Das ist genau das Umstrittene: Was soll die Nation Deutschland eigentlich, was stellt sie eigentlich real dar? Dann schreibt Kofler weiter: Es enthüllt sich die Reformation letzten Endes als die Ideologie einer schwächlichen und kompromisslerischen, einerseits von ausländischen humanistischen Einflüssen, er hat Italien und Frankreich und England, vor allem Koffer an Italien, Norditalien, gestoßenen, andererseits aber von den feudalen Verhältnissen gehemmten Handelsbourgeoisie, genauer als eine Kompromissideologie. Also das Lutheranertum als eine Kompromissideologie zwischen ihr und dem Feudalismus. Also eine Kompromissideologie zwischen dieser gehemmten Handelsbourgeoisie in Deutschland, im entstehenden Deutschland, und dem Feudalismus in dem entstehenden Deutschland. Dabei darf man nicht die kräftige Mitwirkung der von unten her und in ungefähr die gleiche Richtung wie der geistig der Humanismus, diese Bewegung des Humanismus, vorwärtstreibende Volkskräfte übersehen. Die errungene sogenannte Freiheit der deutschen Städte bestand, anders als in den entwickelten Ländern, nur darin, die Stadtverwaltung in scheinbarer Unabhängigkeit, in Wahrheit aber nach dem Willen der reaktionären Fürsten zu führen, wenn diese nur einige schwächliche Maßnahmen im Interesse des Landfriedens oder Ähnliches zusagten. Zitat von so einem Staatshistoriker über die Entwicklung des deutschen Städtewesens, der schreibt, der heißt Heinrich Preuß oder so, das hat er 1906 geschrieben, und daraus zitiert er: Die Städte mussten erfahren, dass mit ihrer äußeren Selbstständigkeit auch ihr inneres Wesen ertötet wurde. Vereinzelte Anstrengungen der Städte, sich unabhängig zu machen, schreibt Kofler dazu, änderten an der Gesamtlage so gut wie nichts. Und jetzt schreibt er als Hauptthese, die Reformation stellt wegen ihres unausgeglichenen, widerspruchsvollen und äußerst komplizierten Charakters zweifellos eines der schwierigsten Probleme der Geschichtsschreibung dar. Hier rächt es sich am meisten, wenn man nicht mit genügender Konsequenz auf die Totalerscheinung der Gesellschaft und ihre ökonomische Lage zurückzugehen, sich die Mühe nimmt. Sogar Troeltsch, der neben Max Weber unter den bürgerlichen Historikern dialektisch geschulteste, tiefblickendste und scharfsichtigste, vermag nicht das chaotische Bild der deutschen Reformation zu bewältigen. Und so weiter, er zitiert dann aus dessen Eiertanz und geht dann im Einzelnen kritisch auf diesen Diamat und Histomat ein, der eben die letztinstanzliche ökonomische Determiniertheit gerade in Deutschland überzogen hat und sich das damit so einfach gemacht hat. Und gerade das ideelle psychomentale Moment in Deutschland, eben diese berühmt-berüchtigte Knechtseligkeit der Deutschen, eigentlich vernachlässigt oder sogar eskamotiert, also unter den Tisch hat fallen lassen oder sogar toll fand, also überhöht hat. So ungefähr schon von Leo Kofler, der hat das dann bis 1974 mehrmals überarbeitet, sehr kluger und differenzierter Versuch, historisch die deutsche Misere zu begreifen und zu erklären, also zu deuten erstmal. Das ist also diese sozusagen die klassische von der Determiniertheit durch ökonomische Rückständigkeit her argumentierende Deutung. Man kann nur darauf hinweisen, dass zum Beispiel Marx und Engels, die ja damit angefangen hatten, überhaupt den Ausdruck deutsche Misere geprägt haben. Der kam von Moses Hess hauptsächlich, wurde der sozusagen in die Welt gesetzt, zur selben Zeit, als sozusagen als Marx, der junge Marx, zu Marx wurde, wie wir ihn kennen, also zum historisch-materialistischen, wissenschaftlich-kommunistisch arbeitenden revolutionären Forscher wurde. Da hat der Lehrer von dem jungen Engels und dem jungen Marx, nämlich Moses Hess, der Gründer des kommunistischen Zionismus, der hat dieses Dilemma, dass die in Deutschland, also in dem Territorium Deutschland oder Sprachraum Deutschland, Kulturraum Deutschland oder wie man es nun fassen will, was ich als Deutschland bezeichnet hätte oder was gerne ein deutsches Reich reell auch wollte, immer nur sozusagen in der Luft oder immer nur eher fiktiv oder als heiliges römisches Reich deutscher Nation. Das war ja gerade das Problem, keine wirkliche Einheit darstellte, sondern auf ihren Kaiser Barbarossa sozusagen warten, dass der zurückkehrt, jetzt mal klischeehaft gesprochen. Da war das genau ein Dilemma, dass die deutsche Bourgeoisie so schwächlich und so feige gewesen ist, was sich dann vor allem 1848 gezeigt hat, dass Moses Hess, Engels, Marx und einige andere, die in eine kommunistische Richtung damals sich entwickelten, genau dieses Dilemma festgehalten haben, dass die Konterrevolution in Deutschland schon da war, bevor die Revolution überhaupt in Deutschland sich entwickeln konnte. Das bezog sich genau auf das deutsche Bürgertum. Und was nun diese Misere als ein totes Gewicht und als eine Prägung der Volksmasse quasi betrifft, das ist das eigentliche Problem, das tiefste Problem. Da musste dann auch immer wieder von dem Ökonomischen weggegangen werden und hat dann auch die Psychoanalyse verschiedene Ansätze geleistet. Und deswegen möchte ich jetzt das einfach stehen lassen, diesen Trakt, diesen klassischen historisch-materialistischen Trakt im wohlverstandenen Sinne, und würde gerne auf diese psychomentale Dimension springen in diesem Problemaufriss. Und da ist wiederum die Vermittlungskategorie eine, die nicht aus der Luft gegriffen ist, also die nicht aus dem Reich der Religion gegriffen ist oder aus dem Reich des Unbewussten und des Bewussten oder so allein, sondern das die selbst vermittelbar ist über eine genuin gesellschaftliche Kategorie, nämlich hauptsächlich die Wert- und Warenform, das Geld, das Kapital, genau eben wie hat sich das als ein gesellschaftlicher Zusammenhang der konkreten Menschen auf dem deutschen Territorium entwickelt. Und eben so entwickelt, dass dann Luther tatsächlich einen ungeheuer mächtigen Affekt gegen das Geld, gegen den Wucher und einen ganz bestimmten Arbeitsbegriff formulieren konnte, der in den deutschen Zuständen der Renaissance, die DDR-Historiker bezeichnen das gerne mit so einem Label als die frühbürgerliche Revolution, ist aber höchst umstritten, dann tatsächlich einschlagen konnte, wie so ein Blitz oder so eine Bombe oder so, ja, auch so eine Art Furor gegen Rom. Hier liegt zum Beispiel von dem Nazi-Theoretiker oder Philosopher Alfred Rosenberg auch nochmal so ein Schriftchen, was auch tatsächlich nochmal versucht hat, den Affekt des deutschen Volkes gegen Rom im Sinne Luthers zu mobilisieren. Und solche Zuspitzungen waren dann möglich, geschichtlich. Das heißt also, eine Reaktion auf die Entstehung der wahren Geldbeziehungen durch die Individuen, die in diese wahre Geldbeziehungen, sprich als Prozess der Proletarisierung der Individuen, Enteignung der Bauern, die Bauern mussten sich den Wucherer in der Stadt anheimgeben, weil die Lasten durch die feudalen Klassen so ungeheuer wuchsen. Die Last war so groß, dass der Affekt, dass der revolutionäre Affekt oder den Deutschen sehr stark gegen die Juden ging. Und ich nehme jetzt, um sozusagen das Ekligste auch abzuleisten hier heute Abend, einfach die Äußerungen, die Luther, als er zum antijüdischen und man muss wohl sagen, das ist aber auch nicht so klar, modern antisemitischen, weil er war ja gerade nicht modern, er war ja gegen die Moderne, also ein Affekt, ein antimoderner, vormoderner Affekt, der aber viele Züge des modernen antisemitischen und eliminatorischen deutschen antisemitischen Furors schon zeigt, eben in solchen Zitaten von sich gegeben hat, nachdem er lange Zeit darauf gesetzt hatte, dass die Reformation die Juden zu Bündnispartnern gewinnen könnte, als das nicht der Fall war, nachdem er von den Juden enttäuscht ist und dann auf die Juden loshaut. Und da geht es dann ungefähr so, das ist vor allem seine schlimmste Hetzschrift gegen die Juden, das ist 1542, 43 gewesen, 20 Jahre vorher, war er noch außerordentlich, könnte man mit heutigen Bezeichnungen sagen, philosophisch oder judenfreundlich. Oder ich zitiere das mal hier aus Gottes erste Liebe, so ein Klassiker von Friedrich Heer, einem Linkskatholiken, der das auch sehr schön aufgewiesen hat. Daher sind auch diese Zitate aneinandergereiht. Friedrich Heer schreibt, der junge Luther ist judenfreundlich, zwischen 1523 und 1543 kehren sich seine Ansichten über die Juden aber völlig um. Der alte Luther lehnt jedes Gespräch mit den Juden ab. Enttäuschung zunächst über die Juden. Luther hoffte als ein neuer Paulus auf die Bekehrung Israels. Lebt er nicht in der Endzeit? Wie lange kann es noch dauern, bis Gott die letzte Ernte einbringt? Zu dieser Ernte aber gehören die Juden. Der junge deutsche lutherische Protestantismus hofft auf eine Bekehrung der Juden. Der paulinische und augustinische Ex-Mönch Luther fällt nun, wie nicht wenige römische Theologen und Päpste, aus seiner Enttäuschung über die Halsstarrigkeit der Juden in den Judenhass, der zudem seiner allgemeinen Verdüsterung, also Luthers Verdüsterung, genau entspricht. Das so kann man dann vielleicht noch bei der psychoanalytischen Dimension noch auf diese Verdüsterung Luthers, das geht bis ins Psychotische, wie Erik Erikson bei dem jungen Mann Luther auch zeigt, entspricht. Bereits 1537 weigert er sich, den vom Kaiser bestellten Fürsprecher der deutschen Juden, Josef von Rosheim, zu einem Gespräch zu empfangen. Das ist eine sehr berühmt gewordene Episode, wie er den wegschickt, wegjagt und ihn nicht gegen die sich häufenden Pogrome unterstützen will, gar nicht erst anhören will, sondern mit groben Worten abfertigt. Luther übernimmt, also den Josef von Rosheim, ist vielleicht heute nicht mehr so geläufig, das war der vom Kaiser als Repräsentant für die Judenheit in dem deutschen Territorium des Heiligen Römischen Reiches bestellte Vertreter. Luther übernimmt hier alle Mittelalterlichen, und das ist entscheidend. Luther ist bis in die Knochen mittelalterlich, rückwärtsgewandt. Also hier ist das Wort Religio als Rückbindung im wörtlichen Sinne zu verstehen. Es ist eine Rückwendung zu der reinen Kirche, zum wirklich eigentlichen reinen Katholizismus, Idealkatholizismus könnte man sagen. Und es hat mit Modernität überhaupt nichts zu tun. Also es werden alle mittelalterlichen Imagines, also Bilder, Stereotypen, Phantasmata und Vorstellungen von jüdischem Teufelswerk übernommen. Die Juden begehen Ritualmorde, vergiften die Quellen und Brunnen, schänden und töten die Christen, wo sie können. Die Juden sind ein Verrätervolk. Luther traut ihnen alles Böse zu, was im 19. und 20. Jahrhundert dann protestantische Prediger und Theologen den Roten zum Beispiel auch zutrauten. Abgesehen davon, dass sie in wenigsten Fällen nicht antisemitisch waren. In seinen Predigten und Tischreden fordert er immer häufiger die Vertreibung, ja die Ausrottung der Juden. 1543 veröffentlicht Luther seine beiden bis heute von christlichen Antisemiten als Kronzeugen berufenen Traktate von den Jüden und ihren Lügen und vom Shem Hamphoras. Weiß jemand, was das bedeutet, der Shem Hamphoras, so hebräisch? Ja, tut mir leid, ich kann es auch nicht sagen, keine Zeit gehabt, das nachzugucken. Seine letzte Predigt am 18. Februar 1546 ist den Juden gewidmet. Luther verlangt ihre Vertreibung aus allen deutschen Landen. Praktische Maßnahmen, die der späte Luther vorschlägt, sind Verbrennung der Synagogen, Konfiszierung aller hebräisch geschriebenen Bücher, Verbot auf jüdische Art zu beten, Zwang zur Handarbeit, am besten Vertreibung aus allen deutschen Landen. Ich habe das meine getan, ich bin entschuldigt, heißt es in dieser Predigt. Viele antisemitische Traktate und Pamphlete im Gefolge von Luthers Judenschriften erschienen dann vom 16. bis zum 20. Jahrhundert in Gießen. Zu Schriften wie Der Judenfeind 1570, Die Judengeißel 1604, kurzer Auszug von den schrecklichen jüdischen Lästerungen 1604. Das teuflische Triptychon, das er von den Juden malt, also so ein dreiflügeliges Bild, wie es an Altären aufgestellt wurde, an christlichen, das besteht aus der Dreiheit Religion, Rasse und Geld der Juden als teuflisch. Religion, Rasse und Geld der Juden sind teuflisch nach Luther. Luther ruft nach einem deutschen Führer, er nennt es so, und stellt seinen deutsche Helden Hermann der Cherusker vor. Und Friedrich Heer schreibt, wir werden sehen, wie im Gespräch Adolf Hitlers mit Dietrich Eckart, das war so der Lehrer von dem Hitler, so ein mystizistischer, okkulter Lehrer, der dem Hitler das Hakenkreuz sozusagen, das umgekehrte, okkult-satanistisch umgedrehte Swastika-Kreuz beigebracht hat und solche Sachen. Wie in diesen Gesprächen dokumentiert sind 1923 zwischen Hitler und Eckart in München, in der Zeit vor dem Putschversuch Hitlers, immer wieder Luther beschworen wird. Dieser Katholik Adolf Hitler war ein ausgesprochener Bewunderer Luthers, eben auch der Volkstümlichkeit der lutherschen Rhetorik und so weiter. Und um Erik Erikssons Fazit über der junge Mann Luther, das zitiert Friedrich hier auch noch, heißt es, Luthers Worte könnten die Tore heutiger Polizeizentralen und Konzentrationslager zieren. Im Übrigen ist auch noch darauf hinzuweisen, dass der Geburtstag von Dr. Martin Luther der 9. November war und vielleicht nicht ganz zufällig diese Pogromnacht, wie die Nazis dann zynisch Reichskristallnacht nannten, damit zusammenfiel. Und jetzt wäre daran zu gehen, wie die Deutungen dieses Antisemitismus bis heute versucht worden sind, also auf der Linken, da wir auf die Mittlungskategorie gehen wollen, die jetzt von der rein psychoanalytischen Deutung eines bürgerlichen Analytikers wie Erik Erikson, da lohnt es sich zu verweilen, nur kurz zu Eriksons Methode, die deutsche Misere rein aus der Psychogenese der Deutschen zu erklären. Da hat Helmut Dahmer ein paar Worte darüber zusammenfassend gegeben. Und das muss dann reichen zu diesem etwas simplen, etwas naiven Versuch, einfach weil Hitler oder eben Luther oder verschiedene andere große Deutsche so kaputt waren, ja, deswegen ist auch die deutsche Misere zustande gekommen. Da fehlt genau die Vermittlung zwischen den Determinationen, die Individuen und auch sozusagen große oder bedeutende Persönlichkeiten in Deutschland nun als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse zu erklären versuchen. Das fehlt natürlich in so einem Zugriff. Immerhin ist aber auch dieser Zugriff ein nützlicher Beitrag, um Verschiedenes zu verstehen, warum immer wieder in den deutschen Verhältnissen solche Psychen mit so einem Furor und auch mit so einer Rhetorik, wie etwa jetzt der volkstümliche, dem Volk aufs Maul schauende Luther oder der sich daran auch belehrende und das abguckende etwa Hitler und so, von ihrem religiösen Erleben, von ihrem Vater, von der Vaterambivalenz und so weiter auch durchaus einen Durchschnitt der psychischen Prägung der Deutschen oder des deutschen Volkes oder des, wie die Psychoanalyse lange Zeit sagte, des Nationalcharakters, den man auch erklären muss, die Verschiedenheiten kontrastiv erklären muss, so beeinflussen konnte, beziehungsweise auch so ausdrücken konnte. Das ist ja eben sozusagen die Banalität des Bösen, dass es eben gar nicht so große, außerordentliche Persönlichkeiten waren, sondern eben dem Volk aus dem Herzen gesprochen haben in Deutschland. Das zu erklären, da sind das natürlich auch gewisse Beiträge. Dahmer, also ein linker Psychoanalyse-Soziologie-Professor da in Darmstadt, der schreibt, Erik Eriksons psychohistorischer, so nennt er es, Essay, Hitler's Imagery and German Youth, also Hitlers Fantasievorstellungen, könnte man sagen, oder Bildphantasmata und eine Jugend in Deutschland. Dieser Essay aus dem Jahre 1942 eröffnet die lange Reihe von psychologischen Hitler-Deutungen. Vor dem Hintergrund der deutschen Nationalgeschichte erscheint die Lebensgeschichte des Massenführers und Diktators als typische. Das Problem der sogenannten verspäteten Nation und das, was ich jetzt vorlese, was auch in dem Essay über Hitler gesagt wird, das gilt dann fast Wort für auch Erikssons 10 Jahre später erfolgende Deutung von Luther. Das ist immer das Problem der sogenannten verspäteten Nation, dass es genau historisch, ökonomisch letztlich auch ganz nüchtern zu überprüfen gilt. War es denn eine verspätete Nation? Und war es denn so furchtbar rückständig oder ist es denn so furchtbar rückständig? Worin besteht denn die Rückständigkeit eigentlich? Und da kommen wir sofort dann schon ins Schwimmen. Das ist aber eine These, die es von Plessner, die Verspätete Nation, 1935, sehr guter Klassiker, auch heute fundierend lesenswert, mit sehr guten Beobachtungen auch aus dem Exil heraus, aber als These sozusagen immer fortgepflanzt und fortgeschleppt wird. Und es ist scheiße, wenn man die dann nicht nochmal immer wieder überprüft und tatsächlich auch sehr streng kritisch dann auch zum Beispiel auf andere Erklärungsmuster kommt, als eben ewig die Formel von der verspäteten und gehemmten Entwicklung. Dahmer fährt fort, das Problem der verspäteten Nation war nach Erikson ihre fehlende kulturelle Einheitlichkeit, konfessionell zerrissen und konkurrierenden Einflüssen eben der Nachbarkulturen oder wie Kofler so schön sagt, ausländischen Wirtschaft ausgesetzt, schwankten die deutschen Intellektuellen zwischen Kosmopolitismus und Provinzialismus. Das ist eine Sache, die vor allem von Adorno und vielen, die sich, also auf der Achse Lukács, Adorno, Plessner, hat sich das ganze 20. Jahrhundert natürlich mit der deutschen Misere, die da explodierte, auseinandergesetzt. Also diese zwei Griffe nach der Weltmacht und dann das sogenannte Dritte Reich und dann die Shoah, das musste ja zwar dazu zwingen, diesem Phänomen zu versuchen, von links einfach auf den Grund zu gehen. Und die Resultate sozusagen sind eher spärlich. Dann eben solche Formeln, das Problem der verspäteten Nation oder eben, wie Adorno auch betont, die aufgeblähte Subjektivität. Ja, wir können die Welt geistig sozusagen richten, wir können die Welt geistig erfassen, auch wenn wir politökonomisch, das heißt letzten Endes, das meinen die Linken alle, als Herstellung von demokratischen Verhältnissen vollkommen hinten dran sind und eben Obrigkeits- und Partikular, also fürstenhörig lange Zeit, bevor dieses Deutsche Reich mit Blut und Eisen dann von oben geschaffen wurde, also eben nicht demokratisch geschaffen wurde, preußisch-deutsch künstlich sozusagen zusammengeklammert wurde, ja, dass man praktisch sich nie von der Obrigkeit lösen konnte mit diesem ungeheuren Zugriff auf die Welt. Diese Ambivalenz und diese Polarität von Kosmopolitismus, also einem schlechten, falschen, imperialen Kosmopolitismus, schon im Geiste, und Provinzialismus. Das ist eigentlich das, was gerade von Adorno immer wieder als die eigentlichste Charakteristik der deutschen Misere bezeichnet worden ist. Erikson in dem Fall charakterisiert die deutsche Identitätsproblematik als Limes-Komplex. In Deutschland und seinen großen Männern verbanden sich politische Unreife und intellektueller Eskapismus. Die politische Unreife der Deutschen bringt Erikson mit dem typischen deutschen Mittelschichten, jetzt sind wir wieder direkt auch dann bei der Untersuchung vom jungen Luther, Mittelschichten-Jugendschicksal der scheiternden Rebellion gegen die freiheitsfeindlichen Väter zusammen, die in Selbstverrat und Unterwerfung mündet. Ich verkneife mir jetzt irgendwelche Seitenblicke oder Bemerkungen in Bezug auf die sogenannte 68er-Generation, die sich selbst etikettiert, und da einzelne Namen zu nennen, wo das auch ins Auge springt. Die Transformation unbestimmter Ideale in destruktive Ziele, die in blindem Fanatismus verfolgt werden, das sei für den sogenannten reichsdeutschen Charakter typisch gewesen. Ambivalenz auch gegen die Mutter Deutschland und dann eben psychoanalytisch begründet auf der Universität, ambivalente Stellung, dann der NS-Ideologie zur mütterlichen Frau und zugleich der Antisemitismus. Also wieder Jude und Weib sind ein Leib und diese Phantasmata halt. Die sind da immer wiederkehrende Topoi oder Motive. Und so war der Kampf gegen die Juden, und das hieß bei Hitler dann, meint Erikson, der Kampf eigentlich gegen die jüdischen Intellektuellen oder die marxistischen Intellektuellen, so das Phantasma, für Hitler und die Seinen ein Kampf gegen Relativität und für Homogenität. Und das führt nun etwa zu der etwas neueren Deutung von Scheidt, der in seinen auch, naja, nicht sehr tiefgründigen, aber doch sehr scharfsichtigen Auslassungen über das Phänomen Luther und deutscher Protestantismus sehr, sehr genau betont, wie die Verteufelung der Juden, Kinder, Teufelsbrut, wie auch die Verteufelung der Zigeuner und der Hexen, aber nicht in der Art, wie die Juden von Luther verteufelt werden, wie das zusammenhängen mag. Scheidt versucht, diese Abstraktheit, die mit den Verhältnissen der wahren Geldbeziehungen, die sich sehr schnell schubhaft in ganz Europa ausgebreitet haben, mit der frühen Neuzeit, wie die herrschende Historiografie sagt, oder wie mit der frühbürgerlichen Revolution, wie die DDR-Historiker oder Sowjethistoriker sagten, als diese schubweise Durchsetzung von solchen Vergesellschaftungsmerkmalen wie Realabstraktion und Verlagswesen und der immer schon, seit es Geld gibt, auch sofort bestehenden antediluvianischen, also vorsintflutlichen, nicht modernen Kapitalformen wie eben Handelskapital, Wucherkapital, dass das schubweise sich der Herrschaftsstrukturen bemächtigt hat, in Deutschland allerdings in gehemmter Weise, aber dadurch nicht weniger widersprüchlich, sondern viel widersprüchlicher als etwa in Norditalien. Und dadurch eben die Menschen so ein Bedürfnis verspürt hätten, nach einer Identität, nach einer Reinheit ihrer Identität, nach einer Homogenität ihres Seins, ihres gesellschaftlichen und psychischen So-Seins. Und dass dadurch dann eben auch die Notwendigkeit verspürt worden sei, das Unreine, das Nicht-Identische abzuspalten. Und dass diese Abspaltung dann gerade auch etwa, er macht das an dem karnevalesken Fest der Fastnachtsspiele in Deutschland und beschreibt das sehr treffend, dieser Scheidt, und geht einem sehr, sehr nah, wie da also das Abspalten des Fremden und der als das Fremde und als das Unreine und als das parasitäre fantasierten Juden dann eben auch ausgegrenzt wird und über die gelacht wird, die sogenannte Judensau auch, es gab ja viele solche Bilder und Darstellungen auch an Kirchen, die Judensau gezeigt hat, wo dann eben also das Unreine und das, die abgespaltenen Triebwünsche figurieren als die Sau, unter der sich dann hier unterwerfen würden, an deren Zitzen sie trinken würden, deren Ausscheidungen sie fressen würden und solche sexuell aufgeladen, anal und oral aufgeladenen Triebfantasien, die dann abgespalten, verkehrt werden. Scheidt schildert das also im Einzelnen sehr drastisch und dann tatsächlich zu einem solchen Hassaffekt, also einem Furor führen konnten, der sich dann in Luthers Rhetorik geäußert hat, sehr populär quasi geäußert hat. Wo dann diese Verinnerlichungsversuche die unbewussten Verinnerlichungsversuche des Abstraktifizierungsprozesses in der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft, in dem entstehenden deutschen Raum, als ein Kampf um Reinheit einerseits, und jetzt kommt das eine Stichwort, der Arbeit, das heißt also die abstrakte Arbeit, die sich langsam herausentwickelt zu einer bestimmenden Kategorie bei den wahren Geldbeziehungen und vor allem bei der sich herausbildenden Scheidung der Produzenten von den Produktionsmitteln, wo dann die abstrakte Arbeit als Lohnarbeit schließlich, wissen wir vom Resultat her heute schon, damals war das überhaupt noch nicht so weit entwickelt, auch wenn es ein sehr stark anschwellendes plebejisches sozusagen Präproletariat in den Städten schon gab, aber dass da diese Abstraktifizierung, dieser Abstraktifizierungsprozess der Gesellschaft eben auch als ein sich identifizieren müssen damit, ein sich mit dieser Homogenität und dieser Reinheit der Arbeit auch identifizieren und daraus eine Identität beziehen wollen, ausgedrückt hat. Ich verweise wiederum auf René Pillacks Arbeit 1999, sind Bücher wie dieses Shylock-Syndrom und als Dramaturgie des Antisemitismus bezeichnen, im Untertitel Unabhängig von Scheid, ebenfalls 1999, zur Dramaturgie des Antisemitismus, also vollkommen unabhängig haben dieser rechte und dieser linke Antisemitismusforscher da diese Bücher vorgelegt und untersucht. Und so auch hier René Pillack ebenfalls sich mit dem Arbeitsbegriff bei Luther und als Vorläufer des nationalsozialistischen sozusagen Arbeit macht frei Phantasmas beschäftigt, alles so um diese Jahrtausendwende. Und die haben alle betont, dass die abstrakte Arbeit bei Luther in der Form rückwärtsgewandt, nicht modernistisch und nicht sozusagen emanzipatorisch, in welchem Sinne auch immer, als negative Emanzipation sozusagen der Arbeit als einer Vergesellschaftung, sondern rückwärtsgewandt, mittelalterlich oder noch weiter zurück, urchristlich-chiliastische Fantasien, die hatten entlehnt oder dem deutschen Mystizismus entlehnt hat, Meister Eckhart und so weiter. Das wird alles von Kofler auch sehr gezeigt, die Anleihen, die der junge Luther bei den Mystikern nahm und eben nicht bei den rationalistischen Humanisten, mit denen er in Allianz ging, nicht bei den, also das bei ihm schon die Irratio und die Verinnerlichung eine Hauptrolle spielte, ja, während bei den modernen Reformatoren genau dieses Heraussetzen der Ansprüche an die Welt und an Gott jetzt, ja, also an dieses der Welt gegenüber projizierte Wesen, dass da gerade beim Calvinismus die Realistik, die Ratio, auch bei den Sekten, bei den Kiliasten, bei den Wiedertäufern immer die Ratio im Vordergrund gestanden hat, ja, selbst wenn sie noch so sehr so einen mystischen Kern kultiviert haben, aber letzten Endes ging es immer darum, sich in der Welt, sozusagen das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Das ist sozusagen das bis heute das Kriterium zwischen Sekte und Kirche. Luthers ideologische Ausprägung sei aber genau eine von vornherein sozusagen kirchenkompatible, die sich von allem Sektentum distanziert hat, aber genau in dem Punkt, dass sie zwar den Mystizismus stark gemacht hat, die Verinnerlichung, aber genau deswegen die Realistik, etwa des Calvinismus, etwa der Zwinglianer, der anderen, etwa der Wiedertäufer-Sekten, ja, dass sie den Schroff von sich gewiesen hat, diesen Realismus abgewiesen hat. Der Realismus wird im Luthertum woanders angesiedelt. Und das führt dann alles in diese Zwei-Reiche-Lehre rein. Und ich will nur das als Stichworte des Problemaufrisses nur noch jetzt abschließend anmerken. Der Arbeitsbegriff wird von Luther als ein Gottesdienst, als ein Dienst, als ein Wert an sich aufgemacht und in so eine Richtung des Berufes, des Selbstzweckes hineingebogen. Aber eine zweite Linie ist der Leib-Geist-Dualismus, auch bei Luther schon. Das wird vor allem von Kofler auch wieder sehr gut stark gemacht. Und Nägs und Kluge, die will ich jetzt nicht näher kennzeichnen, die als ja noch was sehr Brauchbares geliefert haben 1981 mit diesem Lesebuch oder dieser Materialsammlung, diesem Brainstorming Geschichte und Eigensinn, der sich hauptsächlich um den Arbeitsbegriff sehr qualifiziert auch dann dreht und auseinandersetzt, in der deutschen Produktionsöffentlichkeit, wie sie das nennen. Die haben vor allem dann diesen Geist Leibdualismus bei Luther hervorgehoben und machen das vor allem an der Bibelübersetzung bei Luther auch fest. Bei der Bibelübersetzung mogelt Luther sozusagen. Das heißt, er trägt im Unterschied zu der strengen Übersetzung aus dem Hebräischen, das wäre zu überprüfen an der Übersetzung, die so in 20er Jahren Martin Buber und Franz Rosenzweig unternommen haben und die sehr also lesenswert ist im Abgleich mit diesen ganzen lutherischen Bibelübersetzungen oder darauf zurückgehenden revidierten kirchlichen Ausgaben. Der schiebt also ständig den Arbeitsbegriff direkt oder indirekt in die Übersetzung hinein, seinen Arbeitsbegriff. Und ich will nur diesen einen, dieses eine Beispiel, was ich jetzt mal gefunden habe, nennen. Wir kennen das wahrscheinlich, diejenigen, die Konfirmandenunterricht oder so hatten, haben das vielleicht mal auswendig gelernt oder gehört oder gelesen. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre und wenn es köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Und das ist also die ganz eingefleischte Luther-Übersetzung mit der Mühe und Arbeit. Mühe hat immer die Konnotation von Arbeit in diesem deutschen Sinn von Mühseligkeit, Arbeitsqual. Aber dieses zusätzliche Arbeit steht überhaupt nicht in diesem hebräischen Text drin. In der Übersetzung bei Luther habe ich eben genannt, wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Die Schriftwerke sind das in der Buber-Rosenzweig. Sind die Preisungen, ja, also Salomo ist das wohl, die Loblieder Salomos oder so ähnlich heißt es. Und da ist es dann bei den Preisungen im Original ein Gebet Mosches des Mannes Gottes. Ja, in deinem Aufwallen wenden all unsere Tage. So eine expressionistische Frage ist gebracht haben, nur ganz genau und plastisch den hebräischen Sinn wiederzugeben. Wir lassen unsere Jahre wie einen Seufzer vergehen. Die Tage unserer Jahre sind für sich 70 Jahre und war es in Kräften, sind es 80 Jahre. Und ihr Ungestüm ist Mühsal und Harm, wenn's mäht, eilends entfliegen wir. Also nichts von Arbeit. Das ist jetzt so ein Beispiel. Aber jedenfalls, diese Arbeit ist nicht zum einzigen und nicht zum ersten Mal von Luther in so eine Bibelübersetzung reingetragen. Hier Geschichte und Eigensinn ist halt der Passus über Luther sehr hübsch. Dass die Luther nochmal sprechen lassen, wie er seine gegen Angriffe, gegen Kritik seiner Bibelübersetzung, dass er so verdeutscht hat, dem Volk aufs Maul zu schauen und so, die Deutschen wollen. Das ist seine Argumentation eigentlich. Ja, ihr sagt, ich habe hier herangetragen, aber ich sage euch, wir haben den Leuten aufs Maul geschaut, wir haben uns selbst damit ungeheuer viel Arbeit, Mühe gemacht mit unserer Übersetzung. Wir haben nicht einfach was aus den Worten, aus den papierenden Seiten übersetzt, schreibt er, sondern wir sind auf die Gasse und haben den Leuten das vom Maul geschaut und haben die Leute gefragt. Also richtig tümlich, könnte man recht sagen, richtig volkstümlich, ja. Und wir sind Fleisch vom Fleische der Leute und wir haben deswegen auch die adäquate Übersetzung. Das ist eine außerordentlich spannende Sache. Das ist ja so ein Volksbuch geworden. Es war ja mental Realitätshistorisch war es ja ein ganz entscheidendes Nation-Building-Ding gewesen. Eine Komponente für die wirkliche Produktionsöffentlichkeit, ist um ein kluges Ausdruck zu bemühen. Also wie die Menschen in diesen ungeheuren Kämpfen um Reformation, gegen Reformation, die verschiedenen Varianten der Reformation, abgesehen davon, dass die Menschen erstmal diese Fürsten waren, die sich da die Kirchengüter unter Nagel reißen und auch behalten wollten, ja, und also hoch motiviert waren, rein ökonomisch materiell ihre Macht und ihre ökonomische Macht zu halten und auszubauen, eben diese, was man so gern als feudal, auch zum Containerbegriff dann bezeichnet wird, und andere Klassen, Gesellschaftsklassenkräfte, ja. Aber genau die Motivation der Leute, die nichts hatten oder die wenig hatten oder dieser völlig verschuldeten, von den Lasten oder Lasten erdrückten Bauern und dieser verschiedenen, sehr, sehr zahlreichen Armen in den Städten, das ist also alles sehr gut beschrieben worden, diese Gemengelage, und es ist bis heute immer nur ein Deckel irgendwie draufgesetzt, dass mal wirklich weiter geforscht worden wäre, wie diese Leute motiviert waren und wie diese Leute dann daraus eben eine Einheit, eine Vergemeinschaftlichung, könnte man auch sagen, hergestellt haben, wo sie nach diesem ideellen Moment gegriffen haben und für dieses ideelle Moment, ja, wir stehen gegen Rom, wir stehen gegen die Wucherer, wir stehen gegen die großen Hansen, ja, die Großkopften oder so, die großen Hansen, kehrt da immer wieder. Diese Sprachformen, die diese deutsche Nationalsprache eben geschaffen überhaupt auch haben, die Hochsprache und so weiter mitgeprägt haben. Und das ist ja ein ungeheures Bedingungsmoment für das, was dann dieses Projekt Deutschland und die Machtfantasie Deutschland und so weiter gewesen ist. Und sich dann wiederum seine ökonomische Basis versucht hat zu erobern, ja, also zusammenzukriegen, zusammenzufassen in den Akkumulationsprozess des Kapitals, in diesem Proletarisierungsprozess, der mit einherging. Und immer wieder die Vorwände und die Ideologeme dafür in diesem Buch gefunden hat, auch aus diesem Buch geholt hat, gegen die Juden zu gehen. Übrigens mal als winzigen Seitenblick, das behauptet dieser Histomat-Historiker, die haben ja auch Tüchtiges geleistet. Der hat hauptsächlich diese Alternative, die haben als Alternative, das ging noch lange in der DDR-Zeit auch so, bis in die 80er Jahre, bis zu diesem Luther-Geburtstag 1983, 500-Jahresfeier, da sind sie dann endgültig auf Luther-Kult umgeschwenkt in dieser DDR, in diesem verpreußischen Staatssozialismus, Staatskapitalismus da, und da musste es dann früher oder später kommen, dass sie auf Luther-Kurs gingen und weg von dem Münzer-Kurs. Und da, also in der ursprünglichen, fast schon auch kultischen Münzer-Anblick Realsozialisten, da sind dann auch viele sehr brauchbare Forschungsergebnisse abgefallen, weil nämlich, ich habe zum Beispiel hier auch mal reingeguckt in so einen Katalog, Augsburg, auch so, das war der Augsburger Religionsfriede, hat da 450-Jahr-Feier gehabt und haben so tolle Kataloge, das ist sehr empfehlenswert für die Bildchen, für die Einzelheiten, für die Schriftchen und so weiter und für die ereignisgeschichtlichen Sachen. Da wird der Bauernkrieg vollkommen ausgeblendet. Es ist nicht sich zu fassen. Das war um 1980, wurden diese zwei dicken Kataloge geschaffen, ja. Aber es ist unfassbar, dass die über die Reformation handelten, dass die sehr minutiös quellenmäßig und ereignisgeschichtlich auch popularisierend für die Leute, dass die es mal so reinkriegen können, was da überhaupt war, ja, und was es für Implikationen hatte, eben auch das, was dann als deutsche Misere auch da benannt und behandelt wird, allerdings eben nennen wir es nicht deutsche Misere, Aber der Bauernkrieg und die revolutionären Sachen, die werden in den Städten, es geht ja hauptsächlich um Augsburg, aber werden auch andere Beispiele kontrastiv genutzt, die werden einfach so weggeschönt, kann man genau denen auf die Finger sehen, wo sie da schönen, diese Historiker. Und andererseits wird der Bauernkrieg vollkommen und dieses Wiedertäufertum, das ist immer nur ex negativo, ja, von denen muss man sich abgrenzen und klar, natürlich hat das Patriziat in Augsburg, in den Städten, jetzt erstmal sich davon abgrenzen müssen und das unterdrücken müssen und dann auch mal ein paar Redelsführer hinrichten müssen und so, sehr gemäßigt, sehr mit Bedacht. Und so wird es dann von diesen Professoren heute behandelt. Da haben diese Histomat-Historiker schon sehr viel Kernerarbeit geleistet. Und das ist vielleicht in den 50er Jahren dieser Klassiker, drei Bände, die Partei Münzers im Bauernkrieg, Band 2, also die Volksreformation des Thomas Münzer und der große Bauernkrieg. Der schreibt jetzt über so einen Florian Geier-Haufen, Thesen von Florian Geier in Rothenburg. Das war also ein Spätstadium des Bauernkriegs, kurz bevor der eingemacht worden ist, möchte ich fast flapsig sagen, ist aber viel zu tragisch, weil das ja genau die Niederschlagung der einzigen und ersten revolutionären Erhebung in der Einheitsdeutschland oder Deutschland gewesen ist, dieser Bauernkrieg. Und da heißt es dann, der vom Lager, eben der Florian Geier Kampflagerhaufen, gefasste Beschluss über die Juden bestimmt, jetzt Zitat, welcher Jud in die Versammlung der Haufens begehret, also rein aufgenommen werden will, ist ganzen Lagers ernste Meinung, den anzunehmen, freiwillig, lieblich und ohne alle Zwangsal. Und er kommentiert, diejenigen Juden, die die Artikel oder Punkte der Bauern nicht annehmen wollen, sollen in ihren Häusern bleiben, unter Kontrolle des Haufens, also dieser sozusagen aufständischen Macht der Bauernhaufen. Dieser für den Bauernkrieg einmalige Punkt über freiwillige, liebliche, so heißt es, Aufnahme der Juden in die Bauernvereinigung, der gleichzeitig mit dem Punkt des Artikelbriefs über die Adligen angenommen wurde, streift ebenfalls an die Ideen Münzers. Wir sahen, dass er schon 1521 den Böhmen in Prag erklärte, ihr Land, die Heimat des Johann Huss, so ein Vorreformator könnte man sagen, würde zum Ausgangspunkt der wahren Reformation für alle Völker werden. Der wahre Glaube, der bei Münzer von der Idee einer sozialen Ordnung auf ethischer Grundlage nicht zu trennen ist, kann und muss so vernünftig und überzeugend gelehrt werden, dass ihn auch die Türken und Juden annehmen. Es war ja gleichzeitig das Vordringen der Türken, deswegen war der Kaiser auch zu schwach, die pro-reformatorischen protestantischen Fürsten, die Allianz in Schmalkaldischen Kriegen dann fertig zu machen. Er konnte sie erst fertig machen, aber er wurde dann sozusagen mit dem Ganzen nicht fertig, mit der Reformation nicht fertig, der Kaiser Karl V., weil er es ständig mit den Türken zu tun hatte. Das war so das Erpressungsmittel, rein kräftemäßig, strategisch und diplomatisch. Die Fürsten in Deutschland konnten deswegen die Reformation Luthers, und zwar nur Luthers, in Beschlag nehmen und als ideologische Waffe, mal so gesprochen, einsetzen gegen Rom und gegen den Kaiser, weil sie genau wussten, die haben jetzt nicht die Hände frei und die müssen sich ständig mit den Türken kloppen und der Kaiser braucht uns im Kampf gegen die Türken, ungefähr so. Dann solche Sachen, der Blick auf die Alternativen, die historischen Alternativen, ohne die es zu überhöhen, die anderen Möglichkeiten, die auch angelegt waren, ja, die in der Wirklichkeit schon angelegt waren, was dann halt so gerne Volksrevolution genannt worden ist, diesen Containerbegriff, die werden aber dann völlig übersehen. Und in dieser Disparität, ja, Histomat-Deutungen, die es dann überhöhen, und das Unreinliche, was Scheich zum Beispiel in diesen volkstümlichen Exzessen dann auch genau streng kritisch untersucht. Einerseits vollkommen ausblenden, beziehungsweise das Kind mit Bart ausschütten, und andererseits eben diese Überhöhung, dass diese Disparität ist, glaube ich, bis heute noch nicht beseitigt, sondern das erfordert eben genau hinzugucken, was haben die Leute tatsächlich für gesellschaftliche Beziehungen auch versucht in die Hände zu nehmen und zu realisieren.
Zwei Stunden Sachzwang FM gehen zu Ende. Und wir bitten, die mäßige Tonqualität zu entschuldigen, wie auch die zahlreichen kleinen Sprünge, vor allem im zweiten Vortrag. Die waren technisch bedingt und die Redaktion Sachzwang FM konnte das leider nicht ändern. Unschwer zu hören, dass es heute um den Themenkomplex Pädagogik, Luthertum, Deutschtum ging. Wir haben zwei Beiträge gehört, Vorträge um genauer zu sein. In der ersten Stunde Magnus Klaue, der über den protestantischen Bildersturm und die Gegenaufklärung sprach, unter dem Titel Ornament und Verbrechen. Und in den zurückliegenden etwa 70 Minuten Christoph Zwie mit einem Vortrag, der schon ein paar wenige Jahre auf dem Buckel hat, über Luthertum und Deutschtum. Wie auch immer, Dr. Indoktrinator verabschiedet sich am Mikrofon und freut sich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Tschüss.